Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. In den USA haben sich Rinder mit Vogelgrippeviren infiziert. Was bedeutet das für das Risiko einer Epidemie unter Menschen? Gleich ein Thema in dieser Sendung. Zuerst geht es aber um Alzheimer. Das ist zwar die häufigste Form der Demenz, aber sie wirft noch viele Fragen auf. Zum Beispiel zu den möglichen Ursachen. Die reichen von Entzündung bis zu genetischer Veranlagung. Außerdem wird die Krankheit oft erst erkannt und behandelt, wenn das Gehirn schon seit Jahren betroffen ist. Neue Therapien setzen deshalb früher an, um den Krankheitsverlauf zu bremsen. Davon könnten vor allem die 1-3% der Alzheimer-Betroffenen profitieren, die an einer genetisch bedingten Form der Krankheit leiden. Bislang sind 3 Gene bekannt, bei denen vererbbare Mutationen fast immer zu einem besonders frühen Ausbruch der Krankheit führen. Jetzt schlagen Wissenschaftler aus Spanien in der Fachzeitschrift Nature Medicine vor, ein weiteres Gen in diese Gruppe der erblichen Alzheimer-Formen aufzunehmen. Magdalena Schmude hat die Einzelheiten.
ApoE4, eine Variante des Gens für das Apolipoprotein E, ist keine Unbekannte in der Alzheimer-Forschung.
ApoE4 wurde schon vor rund 30 Jahren beschrieben und seitdem als wichtigster Risikofaktor für Alzheimer-Formen gesehen, die erst spät im Leben auftreten, also altersbedingt sind. Wir versuchen jetzt aber in unserer Arbeit zu zeigen, dass es nicht bloß ein Risikofaktor ist, sondern den erblichen und familiären Formen von Alzheimer sehr ähnlich, die schon viele Jahre bekannt sind.
Juan Fortea, der am Hospital de Sant Pau in Barcelona arbeitet, hat dafür zusammen mit Kollegen in den USA klinische Daten von mehr als 10.000 Alzheimer-Betroffenen ausgewertet. Daran ließ sich nachvollziehen, ob und ab wann bei den Patientinnen und Patienten bestimmte Biomarker für die Frühform der Erkrankung gefunden wurden. Dazu kamen Untersuchungsergebnisse von über 3.000 Gehirnen, die Menschen mit Alzheimer nach ihrem Tod für die Forschung gespendet hatten. Von all diesen Betroffenen war außerdem bekannt, welche Varianten des ApoE-Gens sie in sich trugen.
Was wir gefunden haben, ist, dass 95% der Personen, die 2 Kopien des ApoE4-Gens besaßen, Anzeichen von Alzheimer zeigten. Sie hatten entweder entsprechende Veränderungen im Gehirn oder bei den Biomarkern, die wir untersucht haben. Das ähnelt stark den Befunden, die wir bei Menschen mit den erblichen Formen von Alzheimer sehen.
Besonders auffällig, der erste deutliche Anstieg der Biomarker war bei Menschen mit 2 ApoE4-Kopien bereits im Alter von 55 Jahren nachweisbar und damit sehr früh. Mit zunehmendem Alter stieg der Anteil der Funde weiter an und auch die ersten klinischen Symptome traten mit durchschnittlich 65 Jahren bei Menschen mit 2 ApoE4-Kopien deutlich eher auf als bei Patientinnen und Patienten mit einer altersbedingten Form der Alzheimer-Krankheit. Wie genau ApoE4 an der Entstehung von Alzheimer mitwirkt, ist allerdings noch nicht klar. Denn im Gegensatz zu den 3 etablierten Alzheimer-Genen hat es keinen direkten Einfluss auf die Bildung von Amyloid, das sich im Gehirn ansammelt und letztlich zum Absterben von Nervenzellen führt. Trotzdem ist für Juan Fortea und seine Kollegen klar, dass Forschung und Medizin in Zukunft anders mit den Betroffenen umgehen sollten, um auch ihnen bald eine möglichst frühzeitige Behandlung anbieten zu können. Denn ihr Anteil an der Bevölkerung ist alleine größer als der der Person mit den 3 anderen Alzheimer-Genen zusammengenommen.
And this is another message that I want to emphasize, that this is mainly a reconceptualization.
Und deshalb möchte ich noch etwas anderes betonen. Es geht hier vor allem darum, ein neues Konzept zu finden. Denn es bedeutet, dass 2-3% der Bevölkerung von einer Form dieser Krankheit betroffen sind, die sehr nah an den genetisch bedingten Formen ist und die eben nicht nur ein erhöhtes Risiko haben.
Bei den 3 anderen schon etablierten Alzheimer-Genen reicht es allerdings aus, wenn jemand nur eine mutierte Kopie des entsprechenden Gens besitzt. Man spricht dann von einem dominanten Gen. Im Fall von ApoE4 ist das anders. Hier sind offensichtlich 2 Kopien der Genvariante nötig, also eine sogenannte Homozygotie, um die Krankheit mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit ausbrechen zu lassen. Nicht alle Kollegen sind deshalb davon überzeugt, dass ApoE4 tatsächlich mehr ist als ein Risikofaktor und mit der gleichen Sicherheit zu einer Erkrankung führt wie die anderen Alzheimer-Gene. Auch entsprechende Gentests auf ApoE4 halten sie für wenig sinnvoll. Dazu kommt außerdem, dass es bisher keine frühen Therapiemöglichkeiten gibt, die speziell auf diese Gruppe von Betroffenen zugeschnitten sind. Alfredo Ramirez, der die Sektion Molecular Neuropsychiatry an der Uniklinik Köln leitet und nicht an der Studie beteiligt war, sieht das anders.
Diese Studie macht viele Türen auch jetzt auf, weil wir müssen das richtig überdenken und dann neue klassifizieren, wie sie ja auch die Autoren dann vorschlagen. Wie sollen wir diese Leute klassifizieren? Man kann sie einfach nicht sagen, ja, die sind Homozygoten von diesem Risikofaktor, sondern das sind Menschen, die mit einer gewissen Sicherheit in der Demenz übergehen werden irgendwann. Den sollten wir dann etwas anbieten, einfach nicht nur in irgendwann ein Limbo lassen, wo man dann richtig nicht anbieten kann, weil wir irgendwie nicht wissen.
Juan Fortea und seine Kollegen wollen deshalb als nächstes in einer Langzeitstudie den Verlauf der Erkrankung bei Betroffenen mit zwei ApoE4-Kopien genauer untersuchen, um diese besondere Form von Alzheimer noch besser zu verstehen.
Gibt es eine weitere Form der erblichen Alzheimer-Krankheit? Ein Beitrag von Magdalena Schmude. Weltweit sterben derzeit Vögel an der Vogelgrippe. Aber auch fleischfressende Säugetiere wie Füchse und Seehunde haben sich schon mit dem Virus H5N1 infiziert. Und das kursiert, zur Überraschung von Fachleuten, offenbar schon seit Jahresbeginn auch unter Milchkühen in den USA. Dort wurden auch Virusteile in Supermarktmilch entdeckt. Die wird erhitzt, pasteurisiert, deswegen bestehe keine Gefahr für Menschen. Die WHO hat aber vor dem Konsum von Rohmilch in den USA gewarnt. In Europa gibt es bis jetzt keine solche Funde. Allerdings warnen auch Fachleute hierzulande vor den weitreichenden Risiken von Vogelgrippeinfektionen bei Rindern. Über die habe ich vor der Sendung mit Martin Bär gesprochen. Er leitet das Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut. Meine erste Frage: Auf welchem Weg infizieren sich die Rinder mit den Viren?
Wie der Weg genau aussieht, ist nicht klar. Was aber klar ist, ist, dass das Euter eine ganz entscheidende Rolle spielt, das Eutergewebe. Dort hat das Virus eine Nische offenbar gefunden, ein Gewebe, wo es sich ganz hervorragend vermehren kann. Wie es genau ins Euter gekommen ist, da können wir nur spekulieren, aber wahrscheinlich aufgrund sehr hoher Viruslast in den Betrieben kam es dann entweder über Verschmutzungen, zum Beispiel auch wenn Eutererkrankungen behandelt werden, kann es sein, dass ich dann etwas ins Euter eingebe und wenn dann viel Virus in dem Bestand aufgrund von zum Beispiel Wildvögeln, die H5N1 infiziert sind, dort habe, dann habe ich ein Risiko, dass sowas passiert. Wir wissen im Moment nicht, ob auch der Virusstamm eine Rolle spielt und es könnte sein, dass das Virus sich doch etwas in der Nase vermehrt und dann auch ins Blut gelangt, dann auch ans Euter kommt und dort dann die perfekten Vermehrungsmöglichkeiten vorfindet. Und dann habe ich natürlich in einer Milchviehhaltung den Kontakt von Tier zu Tier über die Melkanlage.
In den USA wurden jetzt ja auch Virusfragmente in Milch aus dem Supermarkt nachgewiesen. Die WHO warnt davor, Rohmilch zu konsumieren. Könnten sich Menschen denn theoretisch über lebendige Viren in Rohmilch anstecken? Wie wäre dann der mögliche Infektionsweg?
Da die Tiere sehr viel Virus in der Milch ausscheiden können, könnte es auch sein, dass in Rohmilch Belastungen mit infektiösen Viren enthalten sind. Und dann habe ich natürlich, wenn ich solche Milch trinke, direkten Kontakt zu Schleimhäuten. Es kann auch sein, dass kleine Tröpfchen dann an den Finger gelangen. Ich reibe mir ins Auge. Auf der anderen Seite über die Magenpassage werden solche Viren eigentlich inaktiviert. Allerdings, gerade wenn ich an Milch denke, dort ist das Virus gut geschützt. Und die Magenpassage ist auch vielleicht sehr kurz und so gelangt es eventuell sogar in den Darm, was auch wieder ein Ort wäre, wo es zu Infektionen kommen könnte. Also die Möglichkeiten sind bei alimentärer Aufnahme oder Kontakt zu Milch, die tatsächlich infektiöses Material enthält, durchaus denkbar.
Da gibt es ja zumindest Hinweise darauf, dass bei diesem speziellen Vogelgrippe-Genotypen, der dort gerade kursiert, die Symptome glücklicherweise auch eher mild ausfallen.
Glücklicherweise sind wir in dieser Klade, der Name ist 2344b, um das wissenschaftlich auszudrücken. Da sind die Zahl der Humanfälle tatsächlich sehr gering. Wir kennen etwa ein Dutzend und die meisten davon sind mild. Und auch die Person, die sich in einer der Rinderhaltungen infiziert hat, hatte nur in Anführungszeichen eine Konjunktivitis. Dort wurde sehr viel Virus nachgewiesen. Allerdings war eben die Symptomatik mild mit einer Augenentzündung. Also das zeigt nach wie vor, dass diese Virusgruppe zum Glück nicht sehr krankmachend bisher ist für den Menschen.
Die Sorge ist jetzt, dass sich eben ein an Rinder angepasstes Virus entwickeln könnte, ein an Säugetiere angepasstes Virus, das dann auch leichter auf den Menschen überspringt. Was wären denn die Zwischenschritte in so einem Szenario hin zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch?
Das sind mehrere Schritte, die wir da beachten müssen. Zum einen haben Rinder keine Influenza-A-Viren. Das heißt, das wäre dann das erste Mal, dass wir für diese Tierspezies ein Influenza-A-Virus angepasst hätten. Und das würde bedeuten, ein zoonotisches Virus in einer Nutztierart, die bisher nicht betroffen war. Das heißt, das ist schon mal das erste Problem, das sich ergeben würde, weil das wären dann auch dauerhafte Kontakte möglich zum Menschen. Und das Virus müsste sich an das Rind anpassen. Und Rinder als Säugetiere würden eventuell Anpassungsmuster hervorrufen, die dann auch besser auf den Menschen passen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre eben von den Rindern immer wieder Übertragungen, wir nennen das Spillover-Infektionen, an andere Tiere und den Menschen. Und was sehr unangenehm wäre, wäre zum Beispiel von dort dann eine Übertragung an Schweine. Und wenn das öfter passiert, vielleicht sogar eine Anpassung an Schwein, weil dort könnte sich so ein Virus dann auch weiter mischen mit Viren, die im Menschen schon funktionieren können. Und das sind Szenarien, die muss man auf jeden Fall verhindern. Weil wir eröffnen sonst dem Virus immer mehr Möglichkeiten, diese Hürden, die es zum Glück noch gibt, die uns quasi schützen vor solchen Viren, diese dann mit der Zeit zu überwinden.
Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen? Wie ließe sich denn jetzt noch diese Anpassung an Milchkühe, an Rinder verhindern?
Man müsste jetzt mit sehr stringenten, klassischen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen diese weiter intensivieren. Das wären Massenuntersuchungen, das sind Transportverbote und Einschränkungen oder auch eben, dass Quarantänen für bestimmte Betriebe ausgesprochen werden, bis hin zum Töten einzelner Tiere, Schlachten einzelner Tiere, wenn dort sehr viel Virus ausgeschieden wird und man das nicht anders verhindern kann.
Wird auch über das Impfen von Rindern diskutiert?
Die Impfung wäre ein Baustein, wenn es nicht gut kontrollierbar ist und wenn sich zeigen würde, dass auch diese Infektion des Euters und die Weitergabe über das Melkgeschirr durch einen geeigneten Impfstoff blockiert werden könnte. Im Moment müssen die klassischen Maßnahmen greifen.
Angenommen, dieses Eindämmen funktioniert nicht gut, es kommt tatsächlich zu diesem Szenario, was Sie skizziert haben, also im Prinzip zu einer Vogelgrippe-Pandemie bei Menschen. Wie gut wären wir darauf vorbereitet? Es gibt ja einige zugelassene Impfstoffe gegen H5N1.
Da diese Gefahr einer möglichen Pandemie schon länger diskutiert wird für H5N1-Viren, hat man sich auch bei der WHO und bei anderen Einrichtungen gut drauf vorbereitet. Es gibt also Prototyp-Impfstoffe. Es gibt auch schon bei der EU zugelassene Impfstoffe mit H5-Immunogenen. Die wurden dann abgedatet. Und man würde jetzt auch, falls sich wirklich so ein Virus noch besser an den Menschen anpasst, auch noch die Möglichkeit haben, das Antigen, das Immunogen entsprechend weiter zu optimieren. Insgesamt sind diese Impfstoffe so aufgebaut wie unsere saisonalen, normalen Grippeimpfstoffe, aber eben nur dann mit H5 als Immunogen, sodass hier tatsächlich bereits die Vorlaufvorbereitung, nenne ich es mal, sehr weit gediehen ist, bis hin zu zugelassenen Impfstoffen.
Vogelgrippe bei Milchkühen in den USA. Über die Hintergründe und Risiken habe ich mit dem Virologen Martin Bär gesprochen. Kaum eine ökologische Untersuchung hatte einen solchen Nachhall wie vor 7 Jahren die sogenannte Krefelder Studie. Deren Ergebnis: Die Biomasse von Fluginsekten in deutschen Schutzgebieten hat innerhalb von knapp 30 Jahren um mehr als 3/4 abgenommen. Vom Insektensterben war anschließend oft die Rede. Um zu verfolgen, wie es für Bienen, Schwebfliegen und Libellen tatsächlich weitergeht, stellen Forscherinnen und Forscher üblicherweise Fallen in Bodennähe auf, um die Anzahl und Dichte der Insekten zu erfassen. Doch es gibt inzwischen auch andere, verblüffende Ansätze, die zum Beispiel gerade im Fachjournal Philosophical Transactions of the Royal Society B vorgestellt wurden. So gehen Fluginsekten offenbar auch Radargeräten in die Falle. Volker Mrasek mit den Details.
Für Meteorologen seien Insekten normalerweise eher lästig, sagt Moritz Lochmann von der Universität Leipzig. Er ist Meteorologe.
Hauptsächlich sehen wir von Hause aus die Insekten eher als Störsignale in unseren Messdaten an und haben uns über die Jahre große Mühe gegeben, Methoden zu entwickeln, diese Störsignale herauszufiltern.
Zum Beispiel aus den Messungen von Wolkenradargeräten. Ein solches steht auf dem Dach des Leipziger Meteorologieinstituts. Ein rechteckiger Kasten mit zwei Antennenkuppeln. Nicht kugelig, sondern röhrenförmig. Das Ganze in etwa so groß wie eine Waschmaschine.
Nicht zu verwechseln mit dem Wetterradar, was man jetzt auch so aus den Niederschlags-Apps und Niederschlagsradaren kennt. Unser Wolkenradar ist eher ein Instrument, was in der Forschung verwendet wird.
Vor allem hat dieses Gerät nicht den typischen Rundumblick eines Wetterradars, sondern es schaut nach oben. Man erhält also ein Höhenmessprofil über dem Standort. Moritz Lochmann hat das Gerät zweckentfremdet, könnte man sagen. Seit rund einem Jahr erfasst es nicht mehr Wolkentröpfchen und Eiskristalle im Himmel über Leipzig, sondern Insekten. Aus den Störsignalen von früher sind Beobachtungsobjekte geworden, denn die Strahlung, die das Radar kegelförmig nach oben aussendet, wird auch von Schmetterlingen, Fliegen oder Libellen reflektiert und findet ihren Weg zurück zum Radar. Das musste etwas modifiziert werden, damit es auch zum Insektenspäher taugt.
Die Reflektivität ist stark abhängig vom Durchmesser des Zielpartikels. Also haben wir ein viel, viel stärkeres Signal von einzelnen großen Insekten, als wir es von vielen tausend oder Millionen ganz kleinen Wassertröpfchen hätten. Und damit können wir eben Insekten relativ gut unterscheiden.
Die Messungen sollen beim Monitoring von Insekten helfen, also bei der Überwachung ihrer Bestände. Und das auch in höheren Luftschichten. In den letzten Jahrzehnten sind Zahl und Biomasse von Insekten drastisch geschrumpft. Umso mehr möchte man sie jetzt im Auge behalten.
Was man deutlich sieht, ist, dass Insekten viel, viel mehr zu sehen sind, wenn viel Thermik da ist, viel Sonneneinstrahlung da ist. Dann steigen die eben auch in gewisse Höhen auf, wo wir sie dann messen können. Perspektivisch wollen wir auch noch Daten von weiteren Jahren auswerten, um dann wirklich einen Trend im Auftreten von Insekten bestimmen zu können.
Moritz Lochmann möchte sich nun mit Forschern der Schweizerischen Vogelwarte vernetzen, denn die nutzen ähnliche Geräte schon länger. Ursprünglich für die Beobachtung von Zugvögeln, inzwischen aber auch für Fluginsekten. Nun gibt es sogar ein Projekt, bei dem die Radare europaweit eingesetzt werden sollen, um Insekten zu erfassen, die ganz ähnlich wandern wie Zugvögel und dann ziemlich hoch fliegen. Arten wie den Distelfalter zum Beispiel, sagt der belgische Ökologe Birchen Haast. Er leitet das Projekt.
Millions, billions, trillions of these insects flying.
Es sind Milliarden, wenn nicht gar Billionen von Insekten, die jeden Frühling, Sommer und Herbst durch die Lüfte fliegen. Eine enorme Biomasse, die da bewegt wird. Und wir wissen so wenig darüber. Die Radare bieten uns die einmalige Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren.
Eine erste europäische Messkampagne hat die Arbeitsgruppe von Haast schon hinter sich, mit insgesamt 17 Radaren. Das nördlichste stand im finnischen Helsinki, das südlichste in den französischen Pyrenäen. Die Studie dazu ist soeben erschienen mit einem erstaunlichen Befund über die wandernden Insekten.
Wir haben eine starke Flugaktivität am Mittag und eine noch höhere in der Dämmerung. So ist es die ganze Saison über und an allen Messorten. Ein Muster, das sich ständig wiederholt.
Der Belgier und sein Team wollen die Radare jetzt über mehrere Jahre laufen lassen, um Trends erkennen zu können. Es gibt allerdings eine technische Einschränkung. Bisher sehen die Geräte erst ab 15 Metern Höhe richtig scharf. Die Schweizerische Vogelwarte testet aber schon einen Prototyp, der bis auf einen Meter runterkommen soll. Damit könnten Radaraugen in Zukunft noch viel mehr Insektenarten beschatten und einen noch größeren Beitrag zu ihrem Monitoring leisten.
Messstrahl für Falter Radargeräte sollen abnehmende Insektenbestände beobachten. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Und hier geht's weiter mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Eine Isotopenanalyse liefert Hinweise auf Tumoren. Wasserstoffatome kommen in der Natur in zwei Formen vor. Als normaler Wasserstoff und, viel seltener, als etwas schwereres Deuterium. Geologen nutzen das Verhältnis dieser beiden Wasserstoffisotope bereits, um Erkenntnisse zur Erdgeschichte zu gewinnen. Ein Team der University of Colorado hat nun ein neues Einsatzfeld für die Isotopenanalyse entdeckt, die Krebsmedizin. Das Verhältnis von Wasserstoff zu Deuterium verändert sich auch in den Fettmolekülen von Zellmembranen, je nachdem, ob diese von langsamer wachsenden gesunden Zellen oder von schnell wachsenden Krebszellen stammen. Die Isotopenanalyse könnte eine atomare Krebsdiagnostik ermöglichen, schreiben die Forschenden im Fachmagazin PNAS. Der erste Start einer bemannten Raumkapsel von Boeing musste abgebrochen werden. Zwei Astronauten als Besatzung waren bereits an Bord der Raumkapsel Starliner, als die NASA den Countdown 2 Stunden vor dem geplanten Start wegen ungewöhnlicher Geräusche eines Druckventils an der Trägerrakete sicherheitshalber abbrach. Der nächste Startversuch könne frühestens am Freitag erfolgen, teilte Boeing mit. Ein neuartiger Corona-Impfstoff zeigt Breitenwirkung. Er ruft eine Immunantwort gegen verschiedenste Arten von Coronaviren hervor. Forschende der Universitäten Cambridge und Oxford sowie des California Institute of Technology stellen das Verfahren im Fachjournal Nature Nanotechnology vor. Für den Impfstoff werden verschiedene harmlose Proteine von Coronaviren in Bakterienkulturen hergestellt und dann an winzige Nanopartikel gebunden. Tests an Mäusen haben gezeigt, dass der experimentelle Impfstoff sogar gegen SARS-CoV-1 wirkt, den Erreger der SARS-Epidemie von 2003. Und das, obwohl er gar keine spezifischen Proteine dieses Virus enthält. Die Venus schießt Wasserstoffatome in den Weltraum. Ein Forschungsteam aus den USA hat Vorgänge in der Atmosphäre des Planeten mit komplexen Modellen simuliert. Dabei stieß es auf eine mögliche Erklärung, warum die Venus extrem trocken ist, obwohl es dort einst vermutlich ähnlich viel Wasser gab wie auf der Erde. Demnach bilden sich unter den Bedingungen der Venus-Atmosphäre viele positiv geladene HCO+-Ionen. Diese bestehen aus je einem Atom Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. In der oberen Atmosphäre reagieren die HCO+-Ionen mit Elektronen. Dabei wird das Wasserstoffatom abgespalten und regelrecht weggeschleudert. Es kann dann unwiederbringlich in den Weltraum entweichen. Saubere Luft verstärkt die Erwärmung im Nordostpazifik. Seit 2013 kam es vor der Küste Alaskas mehrfach zu Hitzewellen. Die Temperaturen des Oberflächenwassers stiegen um mehr als 2 Grad Celsius über die üblichen Werte. Bisher wurde diese Entwicklung auf den Klimawandel zurückgeführt. Chinesische Wissenschaftler weisen nun auf einen weiteren, überraschenden Faktor hin: Chinas Erfolge im Kampf gegen die Luftverschmutzung. Die Fabriken und Kraftwerke des Landes stoßen immer weniger Aerosole aus, die dann auch über den Pazifik verfrachtet werden und dort einen Teil der Sonneneinstrahlung blockieren. Deshalb erreicht mehr Sonnenlicht die Meeresoberfläche. Modellrechnungen zufolge könnte dies für knapp 1/3 des Temperaturanstiegs während der Hitzewellen verantwortlich sein.
Sternzeit, 7. Mai. 10.000 Weltraumflüge in Bremen. Für schwerelose Forschung muss man nicht in den Weltraum reisen. Oft reicht der Bremer Fallturm, in dem eine Experimentierkapsel knapp 5 Sekunden nach unten stürzt. Während des freien Falls durch die 110 Meter hohe Röhre herrscht im Innern der Kapsel von der Größe einer Regentonne nur etwa 1/1000stel der Schwerkraft auf der Erde. Damit ist die Mikrogravitation, wie Fachleute sagen, erheblich besser als auf der Raumstation, wo es etliche Störeffekte gibt. Allerdings lassen sich in der Erdumlaufbahn Experimente über Tage und Wochen durchführen. Im Bremer Fallturm bremst die Kapsel nach wenigen Sekunden im Auffangbehälter voller Styroporkügelchen. Bis zu 3-mal am Tag lassen Fachleute ihre Forschung buchstäblich fallen und untersuchen dabei etwa das Verklumpen von Staubteilchen bei der Planetenentstehung, den Transport von Flüssigkeiten in Raumsonden oder das Verhalten von Flammen. In Bremen wurde auch getestet, ob sich die Landekapsel Mascot der Asteroidenmission Hayabusa korrekt von der Muttersonde trennt. Viele Fachleute erproben ihre Instrumente im freien Fall, bevor sie sie auf die Raumstation oder in die Tiefen des Alls schicken. Die Experimentierkapsel lässt sich zudem mit einem Katapult nach oben schießen, bevor sie zurück nach unten stürzt. Dann verdoppelt sich die Forschungszeit auf fast 10 Sekunden. Im Frühjahr feierte das Bremer Team, das die weltweit beste Anlage dieser Art betreibt, Jubiläum. Schon 10.000 Mal war der Fallturm für ein paar Sekunden ein Stück Weltraum auf der Erde.
Ein Stück Weltraum in Bremen. Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wollen wir künstliche Intelligenz eigentlich vermenschlichen?
KI verstehen. Das ist der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ich bin Ralf Krauter, einer der Hosts.
Wer, wenn nicht wir, sollte darüber reden?
Mit eurer Hilfe können wir den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis gewinnen. Wir sind da nämlich im Rennen, in der Kategorie Beste Information. Weil da jede Stimme zählt, schaut bitte gerne mal auf die Webseite www.deutscher-podcastpreis.de und stimmt da für uns ab.
Im Endeffekt betrifft es uns alle, die wir KI benutzen.
KI verstehen. Gibt's jeden Donnerstag neu in der DLF-Audiothek-App.